Ruanda ist ein bemerkenswertes Land. In vielerlei Hinsicht steht es heute fast als Musterknabe Afrikas da. Die Jungen erhalten eine gute Ausbildung, das Gesundheitswesen funktioniert, die Straßen sind sauber und frisch geteert. Mehr als die Hälfte der Parlamentarier sind Frauen. Und es gibt eine engagierte und prämierte Umweltpolitik. Das alles nur 16 Jahre nach einem der schlimmsten Völkermorde in der Geschichte Afrikas. In 100 Tagen wurden damals 800.000 Menschen hingemetzelt. Soeben hat das Land gewählt und dabei mit großer Mehrheit den Präsidenten Paul Kagame für eine dritte Amtszeit bestätigt. Kritiker werfen Kagame einen autoritären Regierungsstil vor. Andererseits hat er Ruanda aus dem Albtraum des Völkermordes in eine stabile Gegenwart geführt. Raoul Bagofa ist beim Miserior Fachmann für die Region der großen Seen. Für ihn lässt sich der Fortschritt Ruandas in den letzten 16 Jahren an vielen Beispielen ablesen.
Man kann das im Bereich Bildung festmachen. Ich glaube, dass Kagame verstanden hat, dass Ruanda in die Bildung investieren sollte, und zwar unter Berücksichtigung moderner Kommunikationsmittel. Er hat verstanden, dass es wichtig ist, den Menschen den Zugang zu medizinischer Grundversorgung zu sichern, durch die Einführung von Krankenkassen zum Beispiel. Er hat verstanden, dass die Menschen, die jetzt sehr unternehmerisch unterwegs sind, auch unbürokratisch das umsetzen sollten, was sie sich vornehmen möchten. Und die Politik der Korruptionsbekämpfung, die er führt, ist auch im Interesse der Menschen. Das sind schon ein paar Punkte, die man auch jetzt als Pluspunkte festhalten sollte. Und deswegen ist das auch manchmal erstaunlich, dass er sich vor offenen Wahlen fürchtet.
Die Präsidentschaftswahl, die Kagame im Amt bestätigte, war am 10. August. Und tatsächlich legten die Begleitumstände dieser Wahl erhebliche Defizite in der Demokratie bloß. Angehörige der Opposition starben unter ungeklärten Umständen. Kagame versuchte auch mit unlauteren Mitteln, die Gunst der Wähler zu erlangen. Beobachter meldeten,
dass kritische Stimmen überhaupt nicht zugelassen wurden, und wir haben auch das von den gemäßigten Wahlbeobachtern des Commonwealth gehört. Wir haben noch da große Fortschritte zu machen im Bereich politische Mitbestimmung und auch Freiheit der Medien, und diese Mordfälle sind auch in diese Diskussion einzuordnen, wie politisch offen ist Ruanda, und obwohl sie noch nicht geklärt sind und man noch nicht 100% sagen kann, wer dahinter steckt, kann man sagen, diese politische Kultur mit einer relativen Unfreiheit führt dazu, dass man das sofort als politische Morde einstuft.
Der große Nachbar des kleinen Ruanda, die Demokratische Republik Kongo, galt lange Zeit als politischer Erzfeind. Nach dem Genozid an den Tutsis und gemäßigten Hutus tauchten zahllose radikale Hutu-Kämpfer mit viel Blut an den Händen im Ostkongo unter. Diese Region, die reich an Bodenschätzen ist, wurde zur unsichersten Gegend der Welt. Die Hutu-Rebellen plünderten, brandschatzten, vergewaltigten und mordeten nahezu wahllos. Anfang 2009 wurden Ruanda und Kongo miteinander aktiv. Sie führten eine gemeinsame Militäroperation durch und nahmen wieder diplomatische Beziehungen auf. Doch das kann nur ein Anfang sein, glaubt Raoul Bagofa.
Die Frage ist, wie gesellschaftlich verankert ist das Ganze? Und wir glauben, dass eine Diskussion nur auf der Ebene der Staatschefs zwischen Kagame und Kabila noch nicht eine nachhaltige Aussöhnung herbeiführen kann.
Mindestens ebenso wichtig wäre es, sagt Bagofa, von unten anzufangen, bei den Jugendlichen, die mit fast unerschütterlichen gegenseitigen Feindbildern aufgewachsen sind, weil sie eben unendlich viel Gewalt von der jeweils anderen Seite erlebten. Ruanda und Kongo müssten eine abgestimmte Jugendpolitik betreiben,
die deutlich macht, dass man hier nicht mehr Feinde sein will und dass diese Nachbarn zu einem friedlichen Zusammenleben verurteilt sind. Und diese Jugendpolitik sehen wir nirgendwo, weder bei den Ruandern noch bei den Kongolesen, was die Staatschefs angeht, auch wenn es kirchliche Einrichtungen gibt, die versuchen, einen interessanten und nachhaltigen Beitrag zu leisten aus unserer Sicht.
Allerdings ist die moralische Autorität der Kirche gerade in Ruanda nicht ganz unbefleckt. Das Land war und ist katholisch geprägt. Umso ernüchternder war damals die Einsicht, dass Katholiken, ja vereinzelt sogar Priester und Ordensleute unter den Hutus und Tutsis, beim Blutrausch von 1994 mitmachten.
Die Kirche als Institution hat sich in Ruanda insgesamt nichts vorzuwerfen, aber dass es Menschen innerhalb der Kirche gegeben hat, die da jetzt mitgemacht haben, lähmt auch die Kirche in der Zeit, sodass sie noch nicht mal in der Lage ist, bestimmte Menschen, die im Namen der Kirche versucht haben, Menschen zu retten, in den Vordergrund zu stellen. Wir haben eine eingeschüchterte Kirche, wir haben eine Kirche, die noch mit der eigenen Vergangenheit hadert, die gespalten ist, weil manchmal auch eine differenzierte Auseinandersetzung sofort als Relativierung der Vergangenheit eingestuft werden könnte. Wenn man sagt, wir haben zwar Fehler gemacht, aber wir haben auch ein paar Leute gehabt, die ihr Leben geopfert haben, um andere zu retten, dann klingt das schon als Relativismus und deswegen hat man auch diese Kirche nicht so sehr gehört wie in anderen Nachbarländern, Kongo oder Burundi, wo die bischöflichen Kommissionen eine aktivere Rolle gespielt haben in dem Wahlprozess. Die katholische Kirche dort tritt anders auf als in Ruanda. Das hat mit dieser ambivalenten Rolle oder mit dieser Schwierigkeit, mit der eigenen Vergangenheit umzugehen, in Ruanda zu tun.
Unter der aktuell sauberen und geordneten Oberfläche Ruandas gärt der Konflikt zwischen den Angehörigen der beiden Ethnien, den Hutus und den Tutsis, immer noch. Das bietet Präsident Kagame eine willkommene Rechtfertigung für seinen autoritären Führungsstil. Würde er die Zügel lockerer lassen, so sagt Kagame, droht das Land im nächsten Blutrausch zu versinken. In der Tat ist die Aufarbeitung des Völkermordes noch lange nicht abgeschlossen. Viel lieber aber weist Kagame auf die unzweifelhaften Erfolge seiner politischen Arbeit hin. Bildung, Umwelt, Gesundheit und eine hohe Beteiligung von Frauen am öffentlichen Leben. Mehr als die Hälfte der Parlamentsabgeordneten Ruandas sind Frauen. Eine Rate, die kein anderes Land der Welt vorweisen kann.
Wenn wir über Genozid reden, dann sollten wir auch immer im Kopf haben, dass viele Opfer, viele, die gestorben sind, Männer waren. Und so eine Gesellschaft kann nicht auf die Potenziale der Frauen verzichten. Das heißt, das liegt im ureigensten Interesse des Landes, auch was die Entwicklung angeht, abgesehen davon, dass das jetzt eine Ungerechtigkeit war, die beseitigt werden sollte, die den Ausschluss der Frauen. Das heißt, Kagame glaubt da daran und er ist auch überzeugt davon, dass das im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung seines Landes steht.
Ob Ruanda zum Motor der Region der großen Seen werden kann, Raoul Bagofa ist skeptisch.
Ruanda hat diese relative Stabilität sehr, sehr teuer erkauft. Diese politische Kultur ist eine Gefahr für diese Stabilität, weil diese Frustrationen, die da entstehen, weil viele Menschen sich nicht artikulieren können, auch die Stabilität gefährden könnte. Wir würden uns wünschen, dass die Stabilität, die da ist, einhergeht mit Freiheit. Die Stabilität Ruandas wünschen wir den Kongolesen und die Freiheit der Kongolesen wünschen wir Ruandas. Und das heißt, Ruanda hat zu lernen, genauso wie andere Länder von Ruanda zu lernen haben.